Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Es geht hier um das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Darum wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen hat im Laufe der Auslegungs- und Verkündigungsgeschichte schon manches erleiden müssen. Allerdings nicht nur der Text selbst, sondern auch die Leser bzw. Hörer der Auslegungen. Und das hat in erster Linie damit zu tun, dass man nicht berücksichtigt, dass ein Gleichnis im engeren Sinne, im Unterschied zu einem Bild oder einem Vergleich, wie zum Beispiel beim Sauerteig, dass ein Gleichnis im engeren Sinne eine Geschichte ist mit Anfang und Ende und einer richtigen Handlung. Dazu gehören, zu solchen Gleichnissen gehören zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn, vom Festmahl, von den Arbeitern im Weinberg. Und hier auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und solche Gleichnisse, und das ist wichtig, dass wir das bedenken, solche Gleichnisse haben einen oder wenige Hauptgedanken. Man darf sich also bei dem Bemühen um das Verständnis eines solchen Gleichnisses nicht in Einzelheiten verlieren. Die Frage, was ist denn nun eigentlich in diesem Gleichnis mit dem Kaufmann gemeint, ist völlig fehl am Platze. Darum geht es hier gar nicht. Jede Einzelheit zu deuten, und die einen sind dieser Meinung, die anderen einer anderen Meinung. Es geht darum, den Hauptgedanken eines solchen Gleichnisses zu erfassen, zu erkennen und zu erfassen. Und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Hauptgedanke in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen der ist, dass das späte Kommen des Bräutigams die Torheit dieser 5 Jungfrauen offenbar machte. Das heißt also, das späte Kommen des Bräutigams ist in diesem Gleichnis Dreh- und Angelpunkt. Es heißt hier in Vers 5, als nun der Bräutigam lange ausblieb, das ist das Entscheidende hier, lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und dass die einen aufgrund dieses Verzuges von Seiten des Bräutigams nicht bereit sind, ihn zu empfangen, das sind die Törichten, und die anderen trotz des Verzuges bereit sind, ihn zu empfangen, das sind die Klugen. Die Bosheit des Herzens bei diesen fünf törichten Jungfrauen war immer schon vorhanden. Nur durch das späte Kommen oder das lange Ausbleiben des Bräutigams wird diese Bosheit offenbar, wird ihre böse Gesinnung offenbar. Und das ist ja auch bei uns so, in unserem praktischen Glaubensleben, wenn Gott nicht sofort eingreift, wenn seine Hilfe lange ausbleibt, dann wird manches in unseren Herzen offenbar. Und so wurde auch die Bosheit dieser fünf törichten Jungfrauen offenbar, in dem Augenblick oder in der Zeit, in der der Bräutigam mit seinem Kommen verzog. Und dann waren sie nicht bereit, als es hieß, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Um das Gleichnis besser verstehen zu können, muss man ein wenig über den kulturellen Hintergrund Bescheid wissen, wobei Einzelheiten unterschiedlich praktiziert wurden. Es handelt sich hier, ich lese das einmal vor, es handelt sich hier um eine jüdische Sitte. Das junge Paar verreiste nicht im Anschluss an die Hochzeit, sondern feierte eine Woche lang mit den Gästen, und das war die schönste Woche in ihrem Leben. Jesus vergleicht das Himmelreich mit einer solchen Hochzeitsfeier, wobei er selbst der Bräutigam ist. Dabei geht es ihm speziell um die Brautmädchen, die hier als Jungfrauen bezeichnet werden und die während der Zeit des Wartens der Brautgesellschaft leisten. Sie haben Lampen, die für draußen geeignet waren, bei sich, mit denen sie dem Bräutigam entgegengehen wollen. Und sie müssen warten, bis der Bräutigam erscheint, um die Braut aus dem Hause ihrer Eltern abzuholen und sie zu sich heimzuholen. Wann der Bräutigam erscheinen wird, das weiß niemand. Niemand weiß, wann er kommen wird. Lassen wir jemanden zu Worte kommen, der solch ein Ereignis im 20. Jahrhundert selbst miterlebt hat. Er schreibt, als wir uns einer Stadt in Galiläa näherten, sah ich 10 festlich gekleidete Mädchen, die auf Musikinstrumenten spielend vor uns die Straße entlang tanzten. Als ich mich nach ihrem Tun erkundigte, erzählte der mit uns fahrende Dolmetscher, sie seien dabei, einer Braut Gesellschaft zu leisten, bis ihr Bräutigam komme. Auf meine Frage, ob Aussicht bestünde, die Hochzeit anzusehen, schüttelte er den Kopf und sagte, vielleicht findet sie heute Abend statt. Vielleicht morgen Abend. Vielleicht aber auch erst in 14 Tagen. Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Weiter erklärte er, es sei eine große Sache, wenn es dem Bräutigam gelinge, die Braut mit ihrem Gefolge zu überraschen. Er komme unangemeldet, zuweilen mitten in der Nacht. Wohl erwarte man, dass er jemanden vorausschicke, der in den Straßen ausrufe, siehe, der Bräutigam kommt. Doch könne dies zu jeder beliebigen Zeit geschehen, sodass die Braut mit ihrem Gefolge sich ständig bereithalten müsse, auf die Straße hinaus und ihm entgegenzugehen, wann immer er auch komme. Wichtig sei dabei auch, dass niemand nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße gehen dürfe, ohne eine brennende Lampe bei sich zu haben, und auch, dass zu spät kommende, die nach dem Bräutigam eintreffen und nachdem die Tür bereits geschlossen sei, zur Hochzeitszeremonie nicht mehr zugelassen werden. Soweit dieser Bericht. Wie schon gesagt, aus dem 20. Jahrhundert, das heißt also wahrscheinlich bei den orthodoxen Juden, ist das immer noch Sitte, sich so zu verhalten. Wann der Bräutigam erscheinen wird, das weiß niemand. Das ist der springende Punkt hier in diesem Gleichnis. Und weil niemand das weiß, darum müssen diese Brautmädchen, die hier als Jungfrauen bezeichnet werden, allezeit bereit sein, dem Bräutigam entgegenzugehen. Und das bedeutet für sie, genug Öl dabei zu haben. 5 von ihnen, so erzählt Jesus, hatten in dem Augenblick, als der Ruf erschallte, der Bräutigam kommt, hinaus ihm entgegen, genug Öl, und fünf von ihnen hatten nicht genug. Die einen waren willig, sich dem Recht des Bräutigams zu unterstellen, zu kommen, wann er wollte und wann er es für richtig hielt, und die anderen waren nicht willig, sich unterzuordnen. Und dementsprechend hatten sie auch kein Öl, das ausreichend war. Wir lesen das in den ersten Versen noch einmal. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit in speziellen Gefäßen, zusätzlichen Gefäßen. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und wir fragen uns zunächst einmal, warum waren 5 von diesen Jungfrauen nicht bereit, den Bräutigam zu empfangen? Was ist eigentlich der tiefere Grund dafür gewesen? Sie wussten doch, dass es unter Umständen lange dauern konnte. Es war ihnen doch bekannt, bis der Bräutigam erscheinen würde. Und dass sie einen ausreichenden Vorrat an Öl brauchten, um zu jeder Zeit bereit zu sein, ihm entgegenzugehen. Sie kannten doch die Gepflogenheiten. Sie waren doch damit vertraut. Vergesslichkeit ist in dieser Situation ausgeschlossen. Es muss also mehr dahinter stecken. Es muss einen tieferen Grund für ihr Verhalten geben. Und dieser Grund kann eigentlich nur darin bestehen, dass sie sich ganz bewusst, also wissentlich und willentlich und frech über den Willen des Bräutigams, nämlich zu kommen, wann es ihm beliebte, hinwegsetzten. Das heißt, ihre Gesinnung war böse. Ihre Beziehung zum Bräutigam war nicht in Ordnung, sie stimmte nicht. Und der Verzug des Bräutigams, sein langes Ausbleiben, machte das offenbar. Was immer schon in ihnen steckte, wurde in dem Augenblick offenbar, als es hieß, der Bräutigam kommt, und das war nach langer Zeit und sie hatten kein Öl, kein zusätzliches Öl. Das war das Problem. Das Problem war, dass ihre innere Haltung dem Bräutigam gegenüber nicht stimmte, nicht in Ordnung war. Sie wollten selbst bestimmen, wann der Bräutigam zu erscheinen hatte, und natürlich, solange ihr Öl ausreichte, ja, zu erscheinen hatte, und dass er darüber hinaus nicht noch länger ausbleiben durfte. Das wollten sie selbst bestimmen. Sie ordneten sich also hier nicht den Gepflogenheiten und dem Willen des Bräutigams unter. Das war ihr Problem. Also, es handelt sich hier nicht, das ist wichtig, dass wir das begreifen, es handelt sich hier nicht um ein augenblickliches Fehlverhalten. So wie wir alle mal versagen in der einen oder anderen Situation. Sondern es handelt sich hier um eine grundsätzliche Einstellung, die sie hatten zum Bräutigam. Sie hatten ein grundsätzliches Beziehungsproblem im Blick auf den Bräutigam. Und dass wir bei dieser Beurteilung nicht falsch liegen, das zeigt sich bereits darin, dass sie hier als töricht bezeichnet werden. Wir dürfen das nicht so verstehen, sie waren einfach dumm oder sie haben in dieser Situation dumm gehandelt und unüberlegt gehandelt. So ist das nicht zu verstehen, dieses Wort dumm, beziehungsweise töricht. Luther hat übersetzt mit töricht. Wenn die Bibel von Torheit spricht, dann versteht sie darunter eine grundsätzliche rebellische Haltung Gott gegenüber. Eine Haltung, die sich der Autorität Gottes nicht unterordnen will. Die Abhängigkeit vom Willen Gottes und von seinem Handeln grundsätzlich verneint. Die höchste Instanz und Maßstab für ihr Denken und Handeln sind sie selbst. Das ist das Problem hier bei diesen fünf törichten Jungfrauen. Und das ist das Problem bei all denen, die nicht vorbereitet sind auf das Kommen des Herrn. Sie haben sich grundsätzlich nicht dem Willen und den Ordnungen Gottes untergeordnet. Und wir werden gleich noch darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Sie wollten also selbst bestimmen. Das ist das Problem, das wir alle haben im Blick auf Gott. Wir wollen selbst bestimmen, wie Gott zu sein hat, wie sein Wesen ist und kommen dabei manchmal zu sehr, sehr notvollen Ergebnissen. Wir denken nur an das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Da sagt dieser Mann, der nur dieses eine Pfund empfangen hat und damit nicht wucherte, da sagt er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Das heißt, die Beziehung dieses Mannes zu seinem Herrn stimmte nicht. Genau wie hier bei diesen fünf törichten Jungfrauen. Wir haben so von Natur aus unsere eigenen Vorstellungen von Gott und gehen von Natur aus immer davon aus, dass wir persönlich besser wissen, was für uns gut ist und zu unserem ewigen Heil dient, als Gott. Das ist das Problem. Insofern sind wir nicht bereit, von Natur aus nicht bereit, uns unterzuordnen hier im Glauben. Nun, dass das auch immer aufs Engste verbunden ist mit der Selbstgerechtigkeit des menschlichen Herzens, das zeigt sich darin, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten auf diese Gleichnisse, die Jesus erzählte, reagierten. Ist ja nicht das einzige Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Er hat ja viele Gleichnisse erzählt, wie wir schon gehört haben. Und da heißt es in Matthäus Kapitel 21, Vers 45, und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, also nicht nur ein bestimmtes Gleichnis, sondern überhaupt seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Die wollten ihn am liebsten sofort umbringen. Dass es ihnen dann später gelang, das wissen wir. Sie hassten diesen Jesus von Nazareth, von dem sie ja wussten, vom Alten Testament her, wenn er sich für den Messias hielt, dann war er der Bräutigam. Das wussten sie. Oder hier in diesem Zusammenhang, in dem wir dieses Wort lesen, sie erkannten, dass er von ihnen redete. Sie wussten, dass er der Stein war, den die Bauleute verwarfen. Und die Bauleute, das waren sie selbst. Ja? Insofern wussten sie auch beim Hören hier dieses Gleichnisses von den 10 Jungfrauen, wir sind im Grunde genommen diejenigen, die nicht bereit sind, sich dem Willen des Bräutigams unterzuordnen. Und was das für eine Art war bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, das wissen wir ja. Es war Selbstgerechtigkeit, pure Selbstgerechtigkeit. Sie hielten sich selbst für gerecht. Das war das. Und zuzugeben, dass sie nicht besser waren als die Zöllner und Huren, das war ihnen unmöglich. Von der Gnade zu leben, das war ihnen das größte Ärgernis. Das hieße ja und hätte ja für sie bedeutet, zuzugeben, dass sie eben genauso große Sünder waren wie alle anderen auch. Und wie sie darauf reagierten, als der Herr Jesus mit den Zöllnern und Sündern zu Tische saß, das wissen wir aus Lukas Kapitel 15. Sie murrten darüber, sie stießen sich daran. Und wenn wir das Wort lesen, sie ärgerten sich darüber, dann ist das nicht ein momentanes Aufbrausen ihrer Gefühle, was damit zum Ausdruck kommt, sondern eine grundsätzliche Ablehnung der Gnade Gottes, die in Christus Jesus erschienen war. Der Gnade Gottes, die in Christus erschienen war, für Sünder, die nichts zu bringen hatten als ein sündiges Herz. Daran stießen sie, das lehnten sie ab. Davon wollten sie nichts wissen. Das heißt also hier in diesem Gleichnis, das Wesen dieses Bräutigams, das passte den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht. Und das passte offenbar auch nicht diesen fünf törichten Jungfrauen. Deshalb hatten sie keine innere Beziehung zu ihm. Was das auch immer gewesen sein mag, das erfahren wir ja nicht. Aber wir sehen, es war kein momentanes Fehlverhalten dieser fünf törichten Jungfrauen, sondern eine Grundeinstellung zu diesem Bräutigam. Genauso wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten eine Grundeinstellung zu Jesus, in dem die Gnade erschienen war. Und das lesen wir ja auch im Brief des Apostels Paulus an die Römer im 10. Kapitel. Da haben wir das noch einmal vor Augen. Da schreibt der Apostel Paulus von Vers 1 an: Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden, nämlich die Israeliten. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Töricht, ja? Grundeinstellung war nicht in Ordnung. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das ist es hier. So wie die fünf törichten Jungfrauen nicht untertan waren, so waren die Israeliten damals, in Sonderheit die führende Schicht des Volkes Israel, nicht untertan. Sie waren nicht bereit, sich der Grundordnung, der Gnadenordnung Gottes in Christus zu unterwerfen und allein von der Gnade Gottes für Sünder leben zu wollen. Das ist das Entscheidende hier. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und nicht der, der seine eigene Gerechtigkeit vor Gott geltend machen will. Das Grundprinzip im Reiche Gottes ist also die Gnade. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Und wir kennen das von uns. Und wer immer wieder auch Licht hineinbekommt in sein eigenes Herz, der weiß, wie schwer es uns fällt von Natur aus, ja von Natur aus ganz und gar unmöglich ist, von Gnade leben zu wollen. Wir wollen lieber etwas besser machen oder besser gemacht haben, wenn wir an die Vergangenheit denken, als von der Gnade, von der Vergebung, von der Reinigung durch das Blut Jesu zu leben. Das steckt tief in uns drin, diese Art der Selbstgerechtigkeit. Wir leiden dann oftmals mehr um unseretwillen, dass wir etwas falsch gemacht haben, ganz abgesehen von den Folgen der Sünde, die wir dann oft zu tragen haben, als von dem zu leben, was Gott in Christus getan hat, von seiner Gnade zu leben, die vollkommen ausreicht für uns. Gottes Wesen ist Gnade. Er hat Wohlgefallen an Gnade. Es heißt, dass er Wohlgefallen hat an seinem Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich Wohlgefallen habe, und in seinem Sohn ist die Gnade erschienen. Gott vergibt gerne. Er ist es, der uns vergeben will. Er ist es, der uns mit Gnade beschenken will. Wir wollen das von Natur aus gar nicht. Im Grunde genommen sind wir nicht besser von Natur aus, es sei denn, der Heilige Geist überführt uns und wir kommen wirklich zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Christus, werden wiedergeboren. Dann wird uns die Gnade kostbar. Ansonsten sagen wir zur Gnade nein. Und weil wir, beziehungsweise die Pharisäer und Schriftgelehrten und hier das Abbild für sie in den fünf törichten Jungfrauen, weil wir alle von Natur aus ein entschiedenes Nein haben, zur Gnade, darum hat Gott ein entschiedenes Nein dann zu uns. Ja. Ein entschiedenes Nein. Wer sich der Gnadenordnung Gottes nicht unterordnet, der hat keine Beziehung zu Gott. Er ist somit auch nicht bereit für das Kommen unseres Herrn. Das ist Torheit, das ist Auflehnung gegen Gott. Da schlägt man das Angebot Gottes, das Angebot seiner Gnade, das Angebot seines Sohnes, in dem wir alles haben, was vor Gott gilt, man schlägt es aus. Und dann hilft an jenem Tage auch nicht, dass gesagt wird, Herr, Herr, lass uns hinein. Dann antwortet der Herr Jesus Christus, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und sie sind ausgeschlossen vom Hochzeitssaal, ausgeschlossen vom Himmelreich. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Sie waren im Grunde genommen nie bereit, dem Bräutigam zu begegnen. Das ist das Entscheidende. Sie waren schon in dem Augenblick nicht bereit, als sie sich weigerten, ein zusätzliches Gefäß zu nehmen, in dem sie dann einen Vorrat von Öl gehabt hätten. In dem Augenblick, dass sie solch eine Gesinnung hatten, dem Bräutigam gegenüber, wird später, als dieser Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, dann wird es offenbar, was immer schon in ihrem Herzen war. Sie hatten nie eine rechte Beziehung zum Bräutigam. Das ist es. Ihre grundsätzliche Gesinnung war verkehrt. Und das ist es, was der Herr Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten mit diesen Gleichnissen deutlich machen will. Eure Gesinnung Gott gegenüber ist verkehrt. Ihr habt ein völlig falsches Gottesbild. Ihr möchtet gerne, dass Gott euch auf die Schulter klopft und euch lobt wegen eurer guten Taten, eurer Frömmigkeit und dergleichen, eures Gehorsams, eurer Treue, eurer Gebete und so weiter. So ist Gott nicht. Was euch widerfährt von Gott, ist Gnade. Gnade für Sünder. Und das wollt ihr nicht. Also gehört ihr zu diesen törichten Jungfrauen. Ne? Das ist es. Diese Worte, Herr, Herr, mach uns auf, oder das, was der Herr Jesus antwortet, ich kenne euch nicht, ja, das erinnert uns doch an das Ende der Bergpredigt. Nicht alle werden in das Himmelreich kommen, sagt der Herr Jesus am Schluss der Bergrede, nicht alle werden in das Himmelreich kommen, die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Und zu solchen, die nicht dazu bereit sind, sagt er, ich habe euch nie gekannt. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie hier, ich kenne euch nicht. Ich habe euch nie gekannt. Ich habe nie ein Verhältnis zu euch gehabt oder ihr habt nie ein Verhältnis zu mir gehabt. Aber was heißt das, den Willen Gottes tun? Und die meisten verstehen darunter, das in die Praxis umzusetzen, was der Herr Jesus in der Bergpredigt lehrt. Die Feinde zu lieben, den anderen nicht zu richten und, und. Wir kennen alle diese Aussagen aus der Bergpredigt. Eine genaue Auslegung dessen, was das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz eigentlich sagen wollte. Das bringt Ihnen der Herr Jesus. Und die Umsetzung in die Praxis, das ist es, was Jesus versteht unter den Willen Gottes tun. Und das ist verkehrt. Das war eine verkehrte Auslegung. Und das wird deutlich in dem Vergleich mit dem Hausbau. Dieser Vergleich kommt ja dann. Und der Vergleich Törichte ist interessant. Auch Gegenüberstellung von Töricht und Klugen. Er vergleicht die Törichten mit solchen, die ihr Haus gebaut haben auf Sand. Und die Klugen, die ihr Haus gebaut haben auf Fels. Und nun kommt der Platzregen, der Sturm kommt. Und da kann das Haus, das auf Sand gebaut ist, nicht bestehen. Da geht es also um das Fundament. Da geht es um das Grundsätzliche in unserem Glaubensleben. Da geht es um den Kern des Evangeliums. Da geht es nicht in erster Linie, obwohl das auch seinen Platz hat, um die Umsetzung bestimmter Dinge, die der Herr Jesus lehrt, in die Praxis, um unseren Gehorsam. Sondern unser Gehorsam besteht darin, dass der Herr Jesus Christus für uns das Fundament ist, in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und darum geht es hier auch in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es handelt sich also hier um es ganz klar und deutlich zu sagen. Nicht um wiedergeborene Menschen, die in ihrer Nachfolge nicht treu genug sind, nicht gehorsam genug sind, sich bestimmter Versäumnisse schuldig machen, bis der Herr wiederkommt und dann eben nicht bereit sind. Sondern, und erst recht handelt es sich nicht um solche, die sich bis zum Wiederkommen des Herrn abgemüht haben, bestimmte Voraussetzungen im Glaubensleben zu erfüllen und dann bangen Herzens denken müssen, werde ich wohl auch dabei sein? Denn mein Heiligungsleben ist so unvollkommen, mein Dienst ist so unvollkommen, so viel Versagen und so, werde ich wohl dabei sein? Bin ich auch treu genug? Bin ich auch gehorsam genug? Darum geht es hier gar nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das damals gewesen ist, vor 40 Jahren ungefähr war das. Da hieß es immer wieder, der Herr Jesus kommt wieder, bist du bereit? Und das ging dann manchmal so weit, dass eine Gruppe oder eine Organisation eine Broschüre herausgab mit einem 10-Punkte-Programm. Und dann ging es darum, du musst diese 10 Punkte erfüllen, um bereit zu sein und dem Herrn begegnen zu können, bereit zu sein für seine Wiederkunft. Das ist pures Gesetz, ist das. Pures Gesetzeswesen. Was musst du noch alles tun? Wie treu musst du noch werden? Wie sehr musst du noch Gehorsam leisten, um bereit zu sein für die Wiederkunft des Herrn? Wie weit musst du fortgeschritten sein in deinem Heiligungsleben, um bereit zu sein auf das Kommen des Herrn? Wir merken also, das kann es doch wohl nicht sein. Und das ist es auch nicht. Das macht dieses Gleichnis sehr, sehr deutlich. Es geht darum, jetzt bereit zu sein, indem wir von Gnade leben wollen, von nichts anderem als von Gnade, von dem, was Gott in Christus getan hat. Darum geht es. Alles andere hat auch seinen Platz, aber ist sehr unvollkommen. Das wissen wir, unterscheiden ja zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Heiligung, eine Frucht der Rechtfertigung. Heiligung ist immer unvollkommen. Unser Dienst ist immer unvollkommen, bedarf ständig der Reinigung durch das Blut Jesu. Und wären wir noch so perfekt darin, selbst die himmlischen Dinge, so sagt der Apostel Paulus im Hebräerbrief, müssen gereinigt werden durch das Blut Jesu. Na, sehr schwierige Stelle, ne? Selbst die himmlischen Dinge. Verstehen wir es einmal so, selbst die Dinge, mit denen wir umgehen, hier bei der Betrachtung des Wortes Gottes, im Zeugnis, im Predigtdienst, in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge, alles bedarf der Reinigung durch das Blut Jesu. Wenn du in dieser Reinigung lebst, das heißt also, wenn du glaubst, dass der Herr Jesus am Kreuz für dich volle Genüge getan hat, dann bist du bereit. Wenn du heute daran glaubst, dann bist du heute bereit und wirst du auch morgen bereit sein. Dann wirst du auch bereit sein, wenn der Herr wiederkommt. Wir sehen also, der entscheidende Punkt ist nicht, dass wir uns anstrengen und uns Mühe geben, doch bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Und dann beschleichen uns manchmal ängstliche Gedanken. Sind wir es auch dann? Werden wir auch durchhalten? Sind wir auch treu genug? Sondern es geht darum, bin ich jetzt wiedergeboren? Ist die Gnade für mich das Entscheidende? Das Kreuz, die Auferstehung Jesu, das, was Gott getan hat. Nun, und bis zur Wiederkunft des Herrn besteht die Möglichkeit, Buße zu tun und zu glauben an das Evangelium. Das ist so wunderbar, ja? Denn es gibt ein zu spät, allerdings. Wer jetzt nicht bereit ist, in diesem Augenblick durch den Glauben an Christus, vor Gott gerecht und rein durch das Blut Jesu, wer jetzt das nicht im Glauben erfasst, der wird auch dann nicht bereit sein. Aber bis dahin ist ja noch Zeit, ne? Bis dahin ist es noch möglich, Buße zu tun. Denn das Schicksal, das hier diese 5 törichten Jungfrauen ereilt, das ist grauenhaft. Ja? die dürfen nicht hinein in den Hochzeitssaal. Sie sind ausgeschlossen. Das ist das. Wenn du nicht wiedergeboren bist, wirst du keinen Teil haben, hast du jetzt keinen Teil und wirst auch in Zukunft keinen Teil haben am Reiche Gottes. Das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Ja? Aber wenn du heute Buße tust oder aus dem Glauben an der Gnade Jesu lebst, dann bist du auch in Zukunft bereit. Die Zeit der Gnade ist ja noch nicht abgelaufen. Danach aber, wenn der Herr kommt und du bist nicht wiedergeboren, du hast nicht dieses Verhältnis durch die Vergebung deiner Sünden, dann wird es zu spät sein. Wie Luther sagt, jetzt ist das Wort Gottes da, auch heute Morgen hier bei uns. Es kommt unter die Deutschen wie ein fahrender Platzregen. Wer es nicht bei Zeiten aufnimmt, der hat nachher das Gericht. Kein Totengeläut ist trauriger als der Klang der Worte zu spät. Und dann werden auch andere nicht für uns eintreten können. Ja? Wir lesen das hier in den Versen 8 und 9. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Glauben kann man nicht übertragen. Wir können keinen Glauben abgeben. Das geht nicht. Jeder steht da für sich ganz alleine. Und die Kinder können sich beispielsweise nicht darauf verlassen, dass ihre Eltern ja gläubig waren. Das können sie nicht geltend machen vor Gott. Sie müssen selbst von der Gnade leben wollen, von nichts anderem. Die alles entscheidende Frage lautet also nicht: Bist du treu und gehorsam in der Nachfolge Jesu, sondern bist du wirklich wiedergeboren? Hast du diese Beziehung zum Bräutigam? Hast du ein persönliches Verhältnis zu Gott? Die andere Seite ist ich will mich kurz fassen, die frohmachende Seite in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das sind eben diese 5 anderen, die bereit waren. Warum waren sie denn bereit? Wir sagen es noch einmal, ja? Warum? Sie hatten dieses Verhältnis zum Bräutigam. Deshalb nahmen sie auch genug Öl mit, weil sie ihm das Recht einräumten, zu kommen, wann er wollte. Das heißt, diese 5 Jungfrauen, die hier als klug bezeichnet werden, sind solche, um es zu übertragen, die wiedergeboren sind. Das sind die Klugen. Die anderen, das sind die Törichten, die dieses Verhältnis nicht zum Bräutigam haben. Die Klugen in unserer Zeit sind solche, die sagen können: Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich mit deinem Blut erlöst hast von der Gottlosigkeit und Selbstgerechtigkeit meines Wesens. Das sind die Klugen, ja. Das sind die Klugen. Denen reicht die Gnade vollkommen aus. Sie freuen sich über die Gnade Jesu. Sie sind auch von Natur aus solche, die die Gnade ablehnen. Aber sie wissen auch, dass der Herr Jesus dieser Art mit ans Kreuz genommen hat. Und dass es Gottes Sache ist, zu bestimmen, auf welchem Weg jemand gerettet wird und auf welchem Weg jemand nicht gerettet wird. Auf dem Weg der Gnade werden wir errettet und nicht auf dem Weg der Gesetzeswerke. Das ist doch Gottes Sache, das zu bestimmen. Die Juden wollten das nicht, die wollen es bis heute nicht. Die wollen es selbst machen, die wollen selbst bestimmen. Sie wissen es besser als Gott, was für ihr ewiges Heil nötig ist. Das Blut Jesu zur Vergebung, damit wollen sie nichts zu tun haben. Luther sagt dazu, dass es darauf ankommt, den zu kennen, der uns täglich und reichlich unsere Sünden vergibt und der unseren Sündenschaden gut gemacht hat durch sein Blut. Um mal das Bild der Ehe hier hineinzubringen. Was macht denn die Beziehung zwischen Mann und Frau aus? Was hält was hält die Beziehung, sagen wir es mal so, was hält die Beziehung denn dann frisch? Es gibt ein gutes Buch über die Ehe von Professor Walter Smith, ein äußerst intelligenter Mann. Ich betone das, weil er nämlich auf der anderen Seite einen kindlichen Glauben hatte. Und er zitiert seine Mutter oder seine Schwiegermutter. Auch Schwiegermutter können ja, Mütter können ja mal was wirklich Wertvolles sagen. Ne? Also Petrus hatte auch gute Beziehung zu seiner Schwiegermutter. Also sagen wir mal, die Schwiegermutter, die hat gesagt, das Entscheidende in der Ehe ist, dass man von der gegenseitigen Vergebung lebt. Das hält die Ehe, die Liebe zueinander frisch. Und das ist eine Tatsache. Nicht, dass wir alles richtig machen. Und dann gibt es ja auch diese Programme, ne? Und die Ratschläge. Und du musst dich, zur Zeit läuft ja sowas, ne? Du musst dich so verhalten und du musst dich so verhalten und so. Ach, ihr Lieben, all diese Tipps, gut, es mögen gute Ratschläge dabei sein, aber das trifft den Kern der Sache nicht. Der Kern der Sache ist der, man lebt von der gegenseitigen Vergebung. Dann kann man sich auch wieder in die Augen schauen, man kann sich umarmen, man kann sich Küsschen geben und so weiter. Und so ist das auch mit unserem Verhältnis zu Gott. Leben wir von seiner Vergebung, dann ist auch unsere Beziehung zu ihm in Ordnung, dann lieben wir ihn auch. Das kann gar nicht ausbleiben. Ein solchen Gott, der ein solches Herz hat für solche Sünder, wie wir sind, den kann man nicht anders als lieben, ja? Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so, in diesem Sinne muss auch die Ermahnung am Schluss dieses Gleichnisses verstanden werden. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das dürfen wir übrigens nicht beziehen auf Vers 5, wo es heißt, als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Seht zu, dass er nicht einschlaft. Darauf dürfen wir das nicht beziehen. Sie werden ja, erstens schlafen sie alle ein, auch die Klugen, und niemand von ihnen wird getadelt in diesem Gleichnis. Dafür, dass sie schliefen, als der Bräutigam kam, oder beziehungsweise als der Ruf erschallte, der Bräutigam kommt. Sie schliefen alle, sie werden dafür nicht getadelt. Das ist damit nicht gemeint, sondern wenn der Herr Jesus hier sagt, am Ende dieses Gleichnisses, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr jetzt in diesem Augenblick in dieser Beziehung zu Gott steht und von nichts anderem lebt als von seiner Gnade. Und dann seht zu, dass ihr darin bleibt, in der Gnade bleibt. Und nicht wieder ins Gesetz hineinrutscht und meint, ihr müsstet durch eure eigene fromme Leistung irgendetwas bewirken zu eurem eigenen Heil im Blick auf irgendeinen Segen, den ihr erwartet, sondern bleibt in ihm, in seiner Gnade. Da habt ihr alles, was ihr braucht. Meine Gnade reicht aus für dich, sagt das Wort Gottes. Das ist also damit gemeint. Insofern heißt es, wachsam zu sein. Wir sehen, es ist also alles so ganz anders, als es im Allgemeinen gelehrt wird. Ja? Da wird gesagt, ja, das sind hier die Törichten, das sind Wiedergeborene, die dann doch noch irgendwann verloren gehen können. Das trifft überhaupt nicht den Kern dieses Gleichnisses. Das ist völlig daneben gegriffen. Das sind Törichte, die nicht wiedergeboren waren. Und das sind Kluge, die wiedergeboren waren. Und die einen gehen verloren und die anderen sind gerettet. So ist es zu verstehen, nicht anders. Und da sieh zu, dass du wiedergeboren bist, heute Morgen hier. Wenn du heute Morgen hier sitzt und wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung, dann bist du auch bereit, wann auch immer der Herr kommen wird. Ob er heute kommt, ob er morgen kommt, oder ob er noch länger ausbleibt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann bist du bereit. Wenn du heute bereit bist, weil du wiedergeboren bist und Vergebung deiner Sünden hast, dann bist du auch bereit, wenn der Herr wiederkommt. Das ist damit gemeint. Und darin, in diesem Sinne, heißt es, wachet. Nun macht der Herr Gnade geben, dass wir aufgrund meiner sehr mangelhaften Ausführungen doch das Entscheidende verstanden haben und froh werden über dieses Gleichnis. Froh werden, dankbar werden, dass das lauter Evangelium ist. Zwar auch mit dieser anderen Seite, dass man das Evangelium ablehnen kann. Ja? Aber denken wir an die Klugen. Das ist doch lauter Gnade, die uns umgibt. Von morgens bis abends, Tag aus, Tag ein, lauter Gnade, von der wir leben. Wunderbar und herrlich. Das macht das Herz froh. Und das gibt uns auch Kraft, dem Herrn nachzufolgen. Ich bekam gestern, das muss ich noch zum Schluss erwähnen, ich bekam gestern einen Anruf von außen, von außerhalb. Also es war niemand hier von uns. Von außerhalb einen Anruf. Und in diesem Anruf sagte die betreffende Person, dass sie gestärkt worden sei dadurch, dass es heißt, dass der Herr uns festhält. Nicht, dass wir ihn festhalten, sondern dass der Herr uns festhält. Und dass sie von daher Kraft bekommen hat, für ihren Alltag zur Ehre Gottes zu leben. Ist das nicht wunderbar? Das Evangelium gibt uns Kraft. Das Gesetz lähmt uns. Das Evangelium macht uns frei und froh und gibt uns Kraft, dem Herrn zu dienen und anderen zum Segen zu werden. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus, so wollen wir dir von Herzen danken, dass deine Gnade für uns ausreicht. Und wir wollen uns so sehr darüber freuen, wir freuen uns darüber, dass wir in dir Vergebung unserer Sünden haben, Reinigung durch dein Blut, Gerechtigkeit, die vor dem Vater gilt, dass wir durch dich und durch dich allein, durch das, was du getan hast und was du bist, eine echte, innige Beziehung haben dürfen zu unserem himmlischen Vater. Und dass wir von daher bereit sind auf dein Wiederkommen, Herr Jesus. Dafür sind wir dir so von Herzen dankbar. Amen.